Wie Günther schon erwähnt hat, befinden wir uns hier in der Gemeinde momentan in einer sogenannten Predigtreihe aus dem Markus-Evangelium. Und mir ist ein ganz interessanter Text zugefallen an diesem heutigen Sonntag. Er findet sich in Markus Kapitel 12, und wer seine Bibel dabei hat, der darf sie jetzt gerne aufschlagen. Markus Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Ich möchte zuerst mal diesen Text vorlesen. Ihr dürft gerne mitlesen und dann in meine Predigt einsteigen. Markus Kapitel 12, Vers 13. Und sie sandten zu ihm, also die Pharisäer und die Führer des Volkes, sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Ich lese nach dem Luthertext. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein wahrhaftiger Mensch und bist und fragst nach niemand. Denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Frage: Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder sollen wir sie nicht zahlen? Interessante Frage. Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt nur einen Silbergroschen oder eine Silbermünze, damit ich sie sehe. Er aber merkte ihre Heuchelei, und sie brachten ihm einen Silbergroschen. Da sprach er: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Als Hedi und ich die Bücherzentrale in der Dr. Schauerstraße übernahmen, da haben wir unter anderem einen Steuerberater zu Rate gezogen, um den Gesetzesdschungel der österreichischen Finanz gut zu durchstehen und durchzukommen, denn es ist ja wahrlich nicht einfach, alles richtig zu machen. Und als ich zu ihm kam und ihm die Unterlagen übergeben habe, da hat er mich gefragt: Herr Emrich, wie sollen wir es denn halten? Übrigens, er kannte uns schon von der Gemeinde her. Er hatte schon zu frühester Zeit die Lohnverrechnung hier durchgeführt und ähnliche Dinge uns beratschlagt. Und er fragte mich: Wie sollen wir es denn halten mit den Abgaben und mit den Steuern? Naja, das war eine interessante Frage für mich, fast so wie die Pharisäer hier an Jesus. Und ich habe ihm gesagt, ich würde es gern so halten nach dem Bibelwort: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber was ihm nicht gehört, das gebt ihm ja nicht. Also das ist meine Devise. Das andere habe ich ihm zunächst mal verschwiegen. Was Gottes ist, soll man auch Gott geben. Aber es ist auch meine Einstellung. Schon immer hat man sich in der Christenheit schwer getan mit der Lebenswirklichkeit und der Spannung, in der sich die Kirche und die Gemeinde hier in dieser Weltzeit befindet. Diese Spannung fing schon im Alten Testament bei den Juden an. Nun, welche Spannung meine ich denn? Günther hat schon ein interessantes Wort zitiert und das eigentlich gut eingeleitet und hingeführt. Ich meine die Spannung, die Jesus in Johannes 17 in diesem hohen priesterlichen Gebet zum Ausdruck bringt, wenn er für seine Jünger und seine Gemeinde in dieser Welt betet. Er sagt: Ich gehe aus der Welt. Ich habe meinen Dienst beendet, aber sie bleiben in der Welt. Und dann sagt er: Sie sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist die Spannung, in der Jünger und Nachfolger Jesu und seine Kirche und Gemeinde stehen. Wir sind in der Welt, und damit ist nicht nur der Globus gemeint, auf dem wir leben, oder das Fleckchen Erde, auf dem wir wohnen, sondern mit diesem Wort Welt ist eigentlich auch das System, in dem wir sind, gemeint. Wir leben in Österreich. Wir haben eine Demokratie. Wir sind aufgerufen zu wählen. Wir können das eine oder andere Recht in Anspruch nehmen. Also das ist die Welt, in der wir unser Leben führen, auch wir als Gemeinde. Und auf der anderen Seite, sagt Jesus, sind sie zwar in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Manchmal sind deshalb die Jünger Jesu auch nicht beliebt in der Welt. Jesus sagt an der Stelle in Matthäus 17 sogar, die Welt hasst sie, so wie sie mich gehasst hat. Wir sind, so wie Jesus, hoffentlich manchmal auch Unruhestifter im positiven Sinn in der Welt. Licht ist nicht immer willkommen, dort, wo man eigentlich im Dunkeln leben will. Und wenn Christen Licht sind, dann bringen sie dieses Licht auch an dunkle Orte. Und da sind sie nicht immer beliebt. Wir haben gelesen in der heutigen Losung, Jesus betet, dass seine Jünger bewahrt werden in der Welt, in der sie leben. Er kümmert sich also um sie. Und er will, dass wir keine Angst haben in der Welt. Obwohl es heißt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost oder getröstet, denn ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Ja, die Jünger sollen nicht nur bewahrt werden in der Welt, sondern sie sollen auch bewährt sein in der Welt. Sie sollen sich als Menschen dieser Spannung bewähren. Sie sollen Menschen sein, die die Welt beeinflussen, sie verändern, ihr zurechthelfen und vor allem sie auf den hinweisen, den wir in unserem Predigtext den König nennen, nämlich Jesus Christus. Und letztlich sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Jesu Absicht also, als er die Welt verließ und zurückging in seine Herrlichkeit zu Gott, hat er bewusst eine Gruppe von Menschen und später viele zurückgelassen, um sie in die Welt, genau in die Welt zu senden, in die er auch von Gott gesandt war. Und mit dem Ziel und der Absicht, damit Glaube erwächst, damit die Welt erkennt, sagt er, wer ich bin und zu Gott, dem Vater, findet. Damit die Welt Jesus kennenlernt, damit die Welt von seinem Heil erfährt. Wir sind nicht nur hier, das vielleicht auch, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns freuen, damit wir zusammenkommen, damit wir uns versammeln, damit wir dies und jenes tun, sondern das vorrangige Ziel Gottes mit dir und mir, mit deinem und meinem Leben ist es, dass die Welt erkennt, wer Jesus ist. Und das ist das Große, die große Aufgabe, die er uns gegeben hat. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir sagen, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, dann sind wir mit beiden Füßen auf dem Boden, aber mit dem Herzen und mit dem Kopf im Himmel. Wir sind zwar Österreicher, aber gleichzeitig, ich glaube, die meisten sind Österreicher, ich weiß es nicht, manche sind auch andere Nationalitäten, aber wir sind Österreicher, sage ich mal, aber wir sind auch gleichzeitig Bürger im Himmel. Und das ist die Spannung, von der ich spreche. Das Leben mit dieser Spannung meine ich. Im Alten Testament wurde zum Beispiel das Volk der Juden oft besiegt von fremden heidnischen Mächten und von ihnen beherrscht und gezwungen, Steuern und diverse Abgaben an diese Herrschenden zu errichten. Teils mit Naturalien, teils mit Münzen. Und zur Zeit Jesu waren die Herrschenden, oder die Besatzer, hätte ich bald gesagt, im Volk Israel, die Römer. Über die könnte man viel erzählen, Gutes und Böses, aber es waren die Römer. Und der Kaiser saß in Rom. Wir wissen, er hatte Autorität, er war der Souverän. Er hat damals, als Jesus geboren wurde, die ganze Welt durcheinander gewürfelt. Es steht in Lukas Kapitel 2, habt ihr ja vor einigen Wochen oder Tagen gelesen in der Weihnachtsgeschichte. Es ging ein Gesetz vom Kaiser Augustus aus, dass alle Welt geschätzt und in Steuerlisten eingetragen wurde. Naja, was heißt das? Ein jeder musste sich aufmachen und in den Ort kommen, wo er geboren war. Und das hieß damals für Josef und Maria als hochschwangere junge Frau auf von Nazareth durch die galiläischen Gebirge hinunter ins judäische Hochland und hin in die kleine Stadt Bethlehem. Das hat der Kaiser Augustus in Rom beschlossen und das setzte damals Tausende von Menschen in Bewegung. Und sie mussten sich wo eintragen lassen? In Steuerlisten. Ja, der König, der Kaiser, der wollte seine Steuern haben und der wollte genau wissen, wie viel jeder zahlen muss, also auch unsere Steuerlisten und Einkommensteuererklärungen sind nichts Neues. Das hat der Kaiser Augustus schon eingeführt vor über 2000 Jahren. Und genau mit dieser Materie wird jetzt Jesus befasst. Man fragt, welche Ansprüche, vor allem besonders an das Volk Gottes damals, die Juden, darf denn solch ein Kaiser überhaupt stellen? Wo ist Gehorsam oder wo ist vielleicht sogar Widerstand gefragt? Sollen wir Steuern zahlen oder sollen wir keine zahlen? Welche Lebensbereiche von der Macht des Kaisers sind denn in unserem Leben und in unserer Gemeinde überhaupt geltend? Gilt für damals die Juden das Gesetz Moses oder gilt das Gesetz Roms? Heute fragt man, vor allem im muslimischen Bereich, oder gilt gar die Scharia? Gibt es eine Theokratie, eine Demokratie? Gibt es Einheit zwischen Staat und Religion? Gibt es eine Monarchie? Gibt es eine Diktatur? Gibt es eine Befreiungstheologie? Was ist denn richtig? Wie sollen wir uns denn verhalten? Ist Verweigerung, ist Revolution, ist vielleicht sogar Gewalt und Widerstand angesagt? Mit dieser Frage wird Jesus, der König, und das ist unser Predigttext, befasst und konfrontiert. Übrigens, mir ist aufgefallen, alle drei Synoptiker, also Matthäus, Markus, Lukas und Matthäus, Markus und Lukas berichten diesen Bericht fast authentisch in einen und demselben Wortlaut. Also, was war die Frage? Jetzt bin ich mal gespannt, ist schon da. Der König antwortet, Gott oder Kaiser? Das Erste, was ich herausgefunden habe, ein abscheuliches Motiv steckt hinter dieser Frage. Ein abscheuliches Motiv. Warum stellen Sie überhaupt die Frage? Wollen Sie wirklich Steuern zahlen oder wollen Sie keine zahlen? Wollen Sie eine ehrliche, gute, für Sie verbindliche Antwort haben oder nicht? Markus berichtet, Sie wollten ihn durch seine Worte fangen. Wer mit solch einem Motiv zu Jesus kommt, der darf sich nicht wundern über die entsprechende Antwort. Sie hatten eigentlich schon vor, gerade durch seine Antwort nicht ihn zum König zu machen, sondern ihn ans Messer zu liefern. Sie wollten eigentlich eine Antwort finden und haben und erhalten, die ihnen nicht das Ja oder das Nein in Bezug auf den Kaiser bringt, sondern sie wollten eine Antwort erhalten, mit der sie ihn letztlich zur Anklage vor den Römern bringen konnten. Und das war ihr Motiv. Ich habe gedacht, im Neuen und im Alten Testament gibt es ganz viele Menschen, die zu Jesus gekommen sind oder sich auch an Gott gewandt haben im Gebet mit guten und mit schlechten Motiven. Es kommt immer darauf an, was ich von Gott erwarte. Im Jakobusbrief zum Beispiel steht ein Satz, der heißt, wenn ihr Weisheit braucht, im Luthertext heißt es, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott, er wird sie euch gerne geben. Und dann macht Jakobus einen Zusatz und sagt, ihr habt nicht, nicht weil ihr nicht bittet, das tut ihr ja, aber ihr habt diese Weisheit und das Geschenk von Gott nicht, weil ihr übel oder schlecht bittet, weil ihr ein Motiv habt, das dazu dienen soll, damit ihr es mit einem, Luther übersetzt es, Wohllüsten verzehrt. Also, ich bete, Gott schenkt mir einen Lotto-Sechser, vielleicht sogar einen Doppel-Jackpot. Und da sind die Millionen gefragt, damit ich endlich mein Leben über die Stränge genießen kann, damit ich endlich das tun kann, damit was ich will und so weiter und so fort. Und dann gehe ich tippen und ankreuzeln und dann warte ich auf die Lottozahlen am Mittwochabend und am Sonntagabend und sage, wieder kein Sechser. Wieder nichts gewonnen. Ich will damit nicht sagen, dass Gott dir nicht einen schenken kann und dann vielleicht du das Geld gut anwendest, aber das ist in etwa der Hintergrund. Wenn man mit dem, was Gott einem geben will, auch mit seinen Gaben, die er einem schenkt, mit der Prüfung, die du bestehst, mit dem Job, den du findest, mit allem, was dein Leben betrifft, nur dazu da bist, um dich selbst zu produzieren, um etwas abzuwickeln, was dir nicht gefällt oder was dir gefällt oder gar was dem anderen schadet und dem anderen nicht nützt. Ein abscheuliches Motiv haben diese Menschen. Das Zweite, was wir sehen, ist die hinterlistige Frage. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie diese Leute scheinbar Jesus, ich sag's mal ganz salopp, den Honig um den Bart schmieren. Obwohl ich nicht weiß, ob Jesus einen Bart hatte, aber das ist so unser Ausspruch. Meister, wir wissen, du bist ein guter Lehrer. Du bist ein Mensch, dem kann man nichts nachsagen. Und du schaust auch nicht, ob einer nun vornehm ist oder ein Mensch, der nicht so vornehm ist. Das macht dir alles nichts aus. Du lehrst den Weg Gottes wirklich richtig. Naja, das stimmt ja alles, oder? Jesus hat ja das alles getan. Aber das Motiv allein und die hinterlistige Frage, die sie stellen, die kommt hier ganz klar zum Ausdruck. In Vers 14b heißt es, sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen oder sollen wir es nicht tun? Ich habe mir gedacht, sagt er ja, dann macht er sich bei der religiösen politischen Elite, teilweise auch bei den potenziellen Wählern, das Volk oder wer immer ihn nun zum König wählen würde, unbeliebt und ein Umfrageabsturz in der Statistik ist unweigerlich die Folge. Also man muss sich genau überlegen, wenn er sagt, natürlich müssen wir dem Kaiser Steuer zahlen, dann würde er sagen, seht ihr, er ist für die Römer. Er ist eigentlich gegen das Gesetz. Er revolutioniert das, was Mose gesagt hat. Wir sind ja das Volk Gottes. Und schon ist er abgesägt. Natürlich könnte er auch Nein sagen. Gott oder Kaiser, so heißt bei uns die Frage. Ich werde es dann später ein bisschen abwandeln am Ende meiner Predigt. Sagt er Nein, ist das lebensgefährlich für ihn. Und die Fragenden, unter Anführungszeichen, drehen ihm einen Strick daraus und verklagen ihn bei den Römern als Revoluzer, als Volksverhetzer und als Staatsfeind Nummer eins. Das war immer die Spannung, in der man gelebt hat, in der auch Jesus lebte. Denn wenn er dem Kaiser die Steuern verweigert, dann ist er ja gegen das herrschende Regime. Dann lehnt er sich ja auf gegen Rom und wer würde das schon wagen? Also, dann haben wir einen Anhaltspunkt bei Pilatus und auch, wie es hier heißt, bei den Herodianern, also bei Herodes, der ja auch so ein Hin- und Her-Mensch gewesen ist, zu verklagen. Und das würde ein großer Grund sein, ihn ans Kreuz zu bringen, ihm den Garaus zu machen, ihn und sein Leben zu beenden. Also eine ganz, ganz hinterlistige Frage. Es ist interessant, welch treffende und eindeutige Antwort Jesus gibt. Bei mir heißt es, als er aber merkte ihre Heuchelei. Denk daran, in meinem Konzept habe ich mir ein Achtungsschild gezeichnet. Jesus durchschaut dich. Aller Honig um den Bart schmieren nützt nichts. Er sieht in unser Herz hinein. Vor ihm können wir keine Maskerade benutzen. Und jede Maske ist nur Papier und Maché und Pappe und hilft uns nichts. Diese Antwort hat die Bedeutung und die Gültigkeit auch für die Nachfolger Jesu und seine Gemeinde bis heute. Die Antwort Jesu auf ihre Frage, die geht ja weit hinaus über die Frage. Das ist das Interessante. Denn die Antwort, darauf komme ich später noch ein bisschen zurück, heißt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und damit wäre ihre Frage ja eigentlich schon beantwortet. Denn sie haben ja nur gefragt, soll man dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Wir würden heute vielleicht fragen, kann man dem Feimann trauen oder nicht? Soll man der EU auch noch Abgaben liefern und nach Brüssel was einzahlen oder nicht? Also all diese Fragen beschäftigen ja auch heute manchmal sogar Leute. Das ist ja hochinteressant. Also seine Antwort geht weit hinaus über die Frage. Sie versucht nämlich genau diese Spannung, von der ich anfangs sprach, in der Welt, jedoch nicht von der Welt, zu erklären, aufzulösen, zu entkrampfen und zu entspannen und vor allem sie in die richtige Relation zu setzen. Was sagt er? Zeigt mir eine römische Münze. Und die haben wir hier. Eine römische Münze. Wer kann lesen, was da drauf steht? Bitte? Caesar Augustus. Die Christa hat die richtige, Brille auf. Von ihrem Standpunkt kann sie das genau lesen. Manche lesen es vielleicht nicht so gut, weil es zu klein ist. Also, sie bringen ihm eine römische Münze und ich habe nachgelesen in einem Kommentar, das war eigentlich schon ein Negativpunkt für sie. Denn ein frommer Pharisäer, der trug aus Protest gegen die Römer nicht mal eine römische Münze in seiner Tasche. Und nun sagt Jesus, zeigt mir eine römische Münze und schnell greift einer hinein in die Tasche und sagt, da haben wir eine. Also das war schon ein Negativpunkt für den, der diese hinterlistige Frage gestellt hat. Wie dem auch sei, Jesus, der König, er antwortet. Und bevor er antwortet, stellt er eine Frage. Es ist eine gute didaktische Möglichkeit. Wer ist darauf abgebildet? Der hat eine interessante Frisur, fast wie die Leute heute, manche zumindest. Und was steht da drauf? Das heißt eigentlich, wer ist der Souverän auf diesem Münzenstück? Wer ist es, der damit ausgedrückt und in die Mitte gestellt wird? Also eine ganz einfache und interessante Anschauungsunterricht. Das ist der Souverän. In der Welt. Der Cäsar oder der Kaiser Augustus. Und dann kommt die Antwort. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Kaiser ist eine interessante Figur. Hier sieht man ihn noch nicht, aber er wird gleich kommen. Nämlich, der Kaiser ist eine interessante Figur und hat eine ganz besondere Aufgabe. Der Kaiser ist der Herrscher oder der Souverän. Das drückt eigentlich dieses Wort aus. Wir haben heute keinen Kaiser mehr. Ich würde sagen, unsere Obrigkeit, wenn wir es ummünzen, ist der Souverän. Und ich komme gleich noch ein bisschen später darauf zu sprechen. Wir sind die Bürger. Das heißt, wir sind Menschen, die diesem Kaiser und seiner Souveränität unterstehen. Und daher sind wir nicht nur Bürger, sondern wir sind auch Untertan. Der Kaiser, der regiert in der Welt. Er regiert aber nur vorläufig. Das heißt, nach ihm kommt entweder der nächste Kaiser oder der nächste Präsident oder der nächste Bundeskanzler. Manchmal geht es schneller, wie man denkt. Heute ist er da, morgen ist er weg. Und er regiert vergänglich. Es gibt kein Reich auf dieser Welt, über das auch noch welch immer großer Kaiser regiert hat, das heute noch so besteht wie damals. Gibt es keins. Einer der größten war der Kaiser von den Griechen, der Alexander der Große, er hieß auch der Große, der hat die damalige ganze Mittelmeergegend, das ganze Reich beherrscht und es gibt ihn nicht mehr. Alle seine Denkmäler sind irgendwo verfallen und sind Ruinen und man bestaunt sie nur. Also jeder Kaiser oder jedes Land und jeder Staat regiert vorläufig und vergänglich. Es regiert auf Zeit, begrenzt, zeitlich, kurzlebig. Ich bin immer fast erdrückt von den Meldungen über den Südsudan. Das ist der jüngste Staat der Welt und er ist kaum ausgerufen, ist er schon wieder am Verschwinden. Durch Bürgerkrieg und Mord und Hass und Einwirkungen von Gewalt. Zeitlich, aber dieser Kaiser regiert auch nur begrenzt. Österreich war mal eine Monarchie, die sehr groß war. Heute sind wir nur noch ein kleines Rumpfland geblieben. Der Tito hat früher über Jugoslawien regiert und der Khrushchev und wie sie alle hießen, über die Sowjetunion. Und schon sind alle Staaten am Verfallen und kleiner und weniger geworden. Begrenzt, das ist der Kaiser. Und deshalb ist ihm zu geben, sagt Jesus, aber nur etwas. Nur etwas. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er ist eigentlich die erste Instanz, die Jesus hier erwähnt. Und dieses Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, das hat Jesus selbst in seinem Leben persönlich vorgelebt, und zwar im Blick auf das weltliche und auch auf das geistliche Gesetz. Die Eltern Jesu schon, habe ich erwähnt, sind nach Bethlehem gezogen und haben dem römischen Gesetz Genüge getan und sich dort in Steuerlisten eingetragen. Und dort wurde letztlich auch Jesus geboren. Im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4 heißt es, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Jesus unterordnete sich also bewusst dem Gesetz. Geistlich und auch irdisch. Er ging zur Taufe an den Jordan und Johannes war ganz verwundert, dass er sich von ihm taufen lassen wollte. Und Jesus sagt, beruhige dich, hab keinen Stress, das sage jetzt ich, es gebührt oder es gehört sich, alle vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit zu erfüllen. Das war die Lebenseinstellung Jesu, geistlich, auch im weltlichen Bereich. Er hat sich, natürlich konnte er nichts dagegen tun, aber seine Eltern haben ihn zur Beschneidung in den Tempel gebracht, zur Darstellung. Er ging die Feste besuchen in Jerusalem, wie sich's gehört, unter Anführungszeichen. Er hat wahrscheinlich einen Beruf gelernt als Zimmermann oder Baumeister. Denn wenn er in der Bergpredigt vom Hausbau spricht, dann merkt man, hier spricht ein Fachmann und keiner, der nicht weiß, wovon er redet. Er war also ein Mensch, der sich selbst diesem System unterordnet und unterstellt hat. Und es ist sehr interessant, ihr Lieben, dass Paulus, der Völkerapostel, und auch Petrus, der Fels, diese Tendenz in ihren Briefen weiterführen. Ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, aber lest mal Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Dort wird dieses Wort erwähnt. Ein jeder von euch sei der Obrigkeit untertan. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und sie erwähnen beide, Petrus und Johannes und Paulus, warum dies so sein soll. Nämlich, damit ihr in Frieden leben könnt. Nämlich, damit euer Christsein praktisch sichtbar wird. Nämlich, damit ihr vorbildliche Bürger und Untertanen unter Anführungszeichen eurer Staaten und eurer Herrscher seid. Paulus schreibt sogar auf die Insel Kreta dem Titus dasselbe. Auch dort will er, dass wir dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Und letztlich sagt er, dass diese Grundlage alle Lebensbereiche in der Welt betrifft. Unsere Steuern, naja, da kann ich nicht viel machen, die ziehen es mir gleich ab. Die kann ich nicht einbehalten. Unsere Abgaben, die Unterordnung unter die Gesetze. Wir sind als Freikirche vom Staat anerkannt und haben Statuten dazu, wie wir uns ihm erklären, wo wir uns abgrenzen, wie wir uns zum Wohl des Staates einbringen. Im Handel, in der Umwelt, in der Schule, im Beruf, in der Familie. Ihr Lieben, ihr wisst, wusste ich auch, jetzt habe ich keine Familienbeihilfe mehr, aber früher wusste ich genau, was zu tun ist, um Familienbeihilfe zu bekommen. Und wenn ich das nicht tat, habe ich keine gekriegt. Jeder, der weiß, wenn er leider seinen Job verloren hat, wo er hingehen darf und muss und kann, um Unterstützung vom Staat unter ganz bestimmten Bedingungen zu erhalten. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Eine kleine Nebenfrage. Wir sollen also im Strom der Zeit stehen, wie Christoph Grötzinger am Dienstag gesagt hat, aber wir sollen nicht mit dem Strom schwimmen. Es ist geboten, es ist erwartet, es wird verlangt von Christen, von der Gemeinde Jesu, dass sie Unrecht bei Namen nennen, auch im staatlichen Bereich. Wir brauchen uns nicht den Mund verbieten zu lassen. Und da gibt es Dinge genug, die eine Christenheit, eine Gemeinde, du und ich persönlich, in unserem Alltagsleben zur Sprache bringen können. Wir dürfen Sünde nicht so nennen, als wäre es nicht Sünde. Wir dürfen da auch von den Aposteln Paulus lernen und von Petrus unser Recht einzufordern und Stellung zu beziehen. Ich habe herausgefunden, der Petrus hat sich zum Beispiel oft in Gefahr begeben. Genau dadurch, dass er dem Kaiser nicht gab, was ihm gehörte, dass er die Obrigkeit nicht hofierte, so wie sie es eigentlich erwartet hätten. Er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 22, Gott hat Jesus Christus gesandt als Heiland und Erlöser. Den habt ihr vor den Römern verklagt, den habt ihr ans Kreuz geliefert und den habt ihr umgebracht. Also ich weiß nicht, ob ich das so gesagt hätte. Ja, weil, und da komme ich gleich am zweiten Bereich nochmal zu sprechen, sie unter einer anderen Instanz als allein unter kaiserlicher Instanz standen. Es gibt neben der ersten Instanz immer wieder noch eine welche? Zweite Instanz und es gibt eine letzte oder höchste Distanz. Nicht Distanz, sondern Instanz. Genau. Und darin sieht sich Petrus zum Beispiel verpflichtet. Oft in der Apostelgeschichte finden wir das. Er hat Sünde aufgezeigt. Manchmal ging es ihnen durchs Herz und sie suchten, sie umzubringen, ihnen das Wort zu verbieten. Und dann sagt er, Leute, wir können es ja nicht lassen. Man muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen und er hat uns in die Welt gesandt. Also sind wir gefordert, unsere Stimme zu erheben, auch manchmal gegen den Kaiser, vor allem dann, wenn es gegen Gottes Wort und gegen Gottes Gebot ist. Ein letzter Hinweis in diesem Bereich. Mir gefällt der Apostel Paulus immer so gut. Ich bin ein Fan von ihm. Er war viel unterwegs und einmal hat man ihn in Jerusalem geschnappt. Man wollte ihn lynchen. Die Juden wollten das. Und da ist der Kaiser dazwischen gekommen mit seinen Soldaten. Denn auch das ist eine Aufgabe des Kaisers. In seiner Regierung und in seiner Rechenschaft ist er auch Gott etwas schuldig. Er ist, so sagt der Apostel Petrus, dazu da, die Ungerechtigkeit und die Sünde zu bestrafen, aber er ist auch da, die Frommen und die Gerechten zu schützen und zu bewahren. Und da kommen plötzlich Hunderte von, na vielleicht waren es nicht ganz Hunderte, aber viele Soldaten und entreißen den Juden diesen Paulus, weil er sagt, so geht das nicht. Und dann sagt Paulus, hey, das habt ihr toll gemacht, denn ich bin ein Römer. Oh, heißt es dort, sie erschraken, als sie das hörten. Einen römischen Bürger wollen die Juden, diese Kollaborateure, den wollen sie töten und hinrichten. Das können wir Römer nicht zulassen. Und sie haben ihn beiseite geschafft, sie haben ihn extra verhört, er hat eine extra Behandlung erfahren und so weiter. Und dann kann man nachlesen, letztlich ging es drunter und drüber und dann kam er, es ist toll zu lesen, dann kam er vor die höchste Obrigkeit, vor den König Agrippa, vor den Festus, den Landeshauptmann, hätte ich bald gesagt, in Caesarea. Und er sagte, wie ist das mit dir? Und er sagt, nein, Leute, ihr könnt mich nicht verurteilen. Ich berufe mich auf menschlich die höchste Instanz. Ich will nach Rom vor den Kaiser. Und dann sagt Felix, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du reisen. Es ist interessant, der Paulus ist ganz ohne Finanzen nach Rom gekommen. Das ist alles auf Kosten der römischen Verwaltung geschehen. Wahrscheinlich hätte er viel, viel Geld ausgeben müssen, um diese lange Schifffahrt zu machen. Und dort hat er viel erlebt mit Gott. Aber gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, das heißt etwas, nicht alles. Und dann kommt er zur zweiten Instanz und damit schließe ich meine Predigt. Das ist Gott. Gebt Gott, was Gottes ist. Im Vergleich zum Kaiser ist Gott unser Vater und wir sind seine Kinder und seine Familie als Gemeinde. Im Vergleich zur Welt regiert Gott im Himmel, nicht nur vorläufig, sondern endgültig und unvergänglich. In Ewigkeit, nicht nur zeitlich und begrenzt, sondern zeitlos und unbegrenzt. Und weil er alles gegeben hat für uns in Jesus Christus, weil ihm immer wieder Menschen mehr gehorcht haben als den Menschen, deshalb haben sie ihm auch alles gegeben, nicht nur etwas von ihrem Leben. Und dazu fordert Jesus über das dem Kaiser geben auf, Gott all unser Leben zur Verfügung zu stellen. Und das hat die Menschen damals total verwirrt. Das hat sie total aus dem Gleichgewicht, Esther, jetzt sind wir wieder dort, aus dem Gleichgewicht gebracht. Jesus hat damals gezeigt, dass wir in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, immer in solch einer Spannung stehen werden. Einmal in der Welt zu sein, hier unseren Weg zu gehen und andererseits Gott als letzte und höchste Instanz in unserem Leben anzuerkennen. Die Menschen haben damals reagiert, wie es nötig war. Sie waren verwirrt über diese Aussage. Sie haben es nicht verstanden. Sie sind einfach weggegangen und haben wahrscheinlich ihren Kopf geschüttelt. Aber Menschen, die Jesus nachfolgen, die reagieren anders. Die stehen zu ihrem König. Sie bringen ihm alles in ihrem Leben dar, so wie er alles in seinem Tod für sie gegeben hat. Und zu diesem König bekennen sie sich auch durch die Teilnahme am Abendmahl. Am Herrenmahl. Wir könnten auch sagen, am Königsmahl. Wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, dann bekennen wir uns zu diesem Herrn, zu diesem Heiland, zu diesem wunderbaren Vater im Himmel, zu seinem Sohn Jesus Christus, so wie er sich zu uns bekannt hat am Kreuz. So bekennen wir uns zu ihm, zu dem Gekreuzigten. So wie er sich zu uns bekennt, täglich, als Hirte, als Begleiter. Und so wie er sich zu uns bekennen wird, am Tage des Gerichts vor Gott, als Fürsprecher und Lamm Gottes. Und wir bekennen uns, liebe Geschwister, zu ihm öffentlich, eindeutig, persönlich, verbindlich und gerne. Die Teilnahme am Mahl des Herrn ist nicht ein Trauermahl, obwohl sie zur Zeit stattfand, als Jesus verraten war. Aber sie ist bis heute eine Teilnahme, die ausdrückt, wir schauen zurück auf den, der für uns am Kreuz gestorben ist, der alles für dich und mich gegeben hat, der meine Schuld vergeben und getragen hat, den ich angenommen habe als Heiland und Herrn und von dem ich weiß, dass ich sein Kind bin und ihm dienen möchte, persönlich und in der Gemeinde. Ich bekenne, ich gebe dir, o Herr, mein ganzes Leben. Und jeder und jede, der dies so bekennt, ist eingeladen zur Teilnahme am Königsmahl. Wir werden es so halten wie sonst auch.